请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. Januar 2025 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Taiwan vollstreckt erste Todesstrafe seit 2020. Regierung wendet sich gegen China, Oppositionsbeziehungen. China kündigt Wiederaufnahme von Gruppenreisen nach Taiwan an. Und nun die Meldung im Einzelnen. Am gestrigen Donnerstagabend hat Taiwan die erste Hinrichtung während der Amtszeit des Präsidenten Lai Ching-te vollzogen. Die Todesstrafe gegen den 32-jährigen Huang Lin-kai, verurteilt wegen Vergewaltigung und Mordes seiner Freundin und Mordes ihrer Mutter im Jahr 2013, wurde im Haftzentrum Taipeh durch Erschießen durchgeführt, wie das Justizministerium bekannt gab. Die Hinrichtung hat erneut zu heftigen Kontroversen geführt. Noch am selben Abend versuchten mehrere Anwälte vergeblich, die Hinrichtung durch außerordentliche Rechtsmittel und Verfassungsbeschwerde aufzuhalten. Das Verfassungsgericht hatte die Todesstrafe erst vergangenes Jahr zwar für verfassungskonform erklärt, jedoch als nur auf die schwersten vorsätzlichen Morde und Verbrechen mit Todesfolge anwendbar. Der Auswärtige Dienst der EU und die Taiwanische Menschenrechtskommission haben dazu aufgefordert, Schritte für die vollständige Abschaffung der Todesstrafe einzuleiten. Auch Taiwans Allianz zur Abschaffung der Todesstrafe hat die Hinrichtung scharf kritisiert und den Generalstaatsanwalt dazu aufgefordert, die Fälle der 36 sich gegenwärtig im Todestrakt befindlichen Häftlinge vollständig zu prüfen. Es wird argumentiert, dass die Todesstrafe unmenschlich sei und kaum eine abschreckende Wirkung habe. Konservative Gruppierungen unterstützen die Todesstrafe hingegen. So will die Kuomintang als auch die neu gegründete Allianz gegen die Abschaffung der Todesstrafe sagen, die Todesstrafe sei unverzichtbar, um Gerechtigkeit für Verbliebene von Opfern zu gewährleisten. Zuletzt war eine Todesstrafe am 1. April 2020 durchgeführt worden. Von 2016 bis 2024 während der Präsidentschaft von Tsai Ing-wen, der DPP, wurden insgesamt 2 Todesurteile vollstreckt. Während der Amtszeit ihres Vorgängers Ma Ying-jeou, der KMT, 2008 bis 2016 gab es 33 Hinrichtungen. Taiwans Festlandkommission hat bekannt gegeben, dass Taiwans Regierung keine direkten Kontakte Pekings zu Oppositionspolitikern dulden werde, solange China sich weigert, den Dialog mit Taiwans Regierung unter Präsident Lai Ching-te aufzunehmen. Dies erklärte der Kommissionsvorsitzende Chou Chui-cheng in einem Interview. Chou betonte, Taiwan könne nicht tatenlos zusehen, wie Peking politische Spaltungen in Taiwan vorantreibt. Besuche chinesischer Beamter, insbesondere aus dem Büro für Taiwan-Angelegenheiten des chinesischen Staatsrats, würden künftig strenger reguliert. Diese dürften nur einreisen, wenn sie bereit seien, Gespräche mit der Regierung auf Grundlage von Gleichberechtigung und Respekt zu führen. Ein weiterer Schwerpunkt der taiwanischen Regierung liegt laut Chou auf der Sicherheit taiwanischer Bürger in China. Dies sei besonders seit der Einführung der sogenannten 22 Maßnahmen zur Bestrafung von Unabhängigkeitsbefürwortern durch die Kommunistische Partei Chinas im Juni letzten Jahres von großer Bedeutung. Chou kritisierte, dass Peking die Regierung der Demokratischen Fortschrittspartei unbegründeterweise als provokativ darstelle. Er betonte, die taiwanische Regierung sei stets offen für Dialog. Es sei jedoch China, das Gespräche an Vorbedingungen wie die Anerkennung des Ein-China-Prinzips knüpfe. Unterstützung für Taiwans Haltung kommt aus Europa und den USA. Jakob Janda, Leiter des Europäischen Wertezentrums für Sicherheitspolitik in Prag, erklärte gegenüber Nikkei Asia, dass es legitim sei, die Einreise chinesischer Beamter abzulehnen, solange diese den Dialog mit offiziellen Vertretern Taiwans verweigerten. Er verwies auf ähnliche Regelungen in Europa und den USA, die ausländische Vertreter dazu zwingen, ihre diplomatischen Aktivitäten offenzulegen. Die chinesische Regierung hat heute angekündigt, dass sie in Kürze Gruppenreisen von Bewohnern aus Fujian und Shanghai nach Taiwan wieder aufnehmen werde. Dies teilte das chinesische Ministerium für Kultur und Tourismus auf seiner Webseite mit. Die taiwanische Tourismusbehörde begrüßte die Initiative grundsätzlich, betonte jedoch, dass konkrete Maßnahmen von Peking noch ausstehen und eine baldige Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den zuständigen Komitees notwendig sei. Taiwanische Tourismusvertreter äußerten sich optimistisch und appellierten an die Regierung, die wirtschaftliche Lage der seit der Pandemie angeschlagenen Branche zu berücksichtigen und den Austausch schrittweise wieder aufzunehmen. Gruppenreisen aus Shanghai und Fujian könnten einen wichtigen Beitrag für die Tourismusbranche leisten, die in einer Krise sei. Experten wie Huang Zhengzong, Professor für Tourismus an der Providence University, sehen in dieser Entwicklung eine Chance für die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Vor der Pandemie reisten jährlich zwischen 2,5 und 4 Millionen Touristen aus China nach Taiwan. Huang schätzt, dass durch die Öffnung für Fujian und Shanghai etwa 30% der früheren Besucherzahlen, also rund 800.000 Reisende, erreicht werden könnten. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, dass die Wiederaufnahme der Gruppenreisen darauf abziele, den Austausch und die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu fördern. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence ist am gestrigen Donnerstag in Taiwan eingetroffen und wird Präsident Lai Ching-te und Vizepräsidentin Chiao Mei-Chin treffen. Pence, der kürzlich an einem Wirtschaftsforum in Hongkong teilnahm, erklärte, sein Zwischenstopp in Taiwan soll ihm ermöglichen, die Lage vor Ort persönlich zu beurteilen. Sein Besuch dient laut Medienberichten dazu, die Unterstützung der USA für Taiwan zu bekräftigen und die Bedeutung der bilateralen Beziehungen hervorzuheben. Bereits im August letzten Jahres hatte Pence in einem Artikel in der Washington Post vor einer Tendenz zur Abschließungspolitik innerhalb der Republikanischen Partei gewarnt, die Taiwan und andere Verbündete im Stich lassen könnte. Er hob hervor, dass eine mögliche Annexion Taiwans durch China die globalen Lieferketten destabilisieren und ein nukleares Wettrüsten auslösen könnte. Pence, der sich seit seinem Ausscheiden aus dem Amt wiederholt kritisch zu autoritären Regimen wie jenen von Xi Jinping und Wladimir Putin geäußert hat, positioniert sich klar als Unterstützer der transpazifischen Beziehungen und Taiwans Unabhängigkeit. Seine Haltung steht dabei oft im Widerspruch zu der des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Präsident Lai Ching-te hat bei einem Neujahrsfest in Taichung bekannt gegeben, dass das beschlossene Sportministerium noch dieses Jahr mit der Arbeit beginnen werde. Das Ministerium soll Sport in der gesamten Bevölkerung fördern, den Weg in den Profisport erleichtern und Athleten unterstützen, auf internationaler Ebene für Taiwan Erfolge zu erzielen. Ein weiteres Thema war der 10 Milliarden Dollar Fonds zur Erfüllung von Jugendträumen, den Lai während seines Wahlkampfs versprochen hatte. Der Fonds wird in Kürze eingeführt und richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Lai erläuterte, dass damit Projekte gefördert werden sollen, die jungen Taiwanern helfen, ihre Ziele im Ausland zu verwirklichen. Sei es durch Training in Kampfsportarten in Japan, Tanzstudien in New York oder Filmtechnik in Hollywood. Dieser Fonds soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Träume durch Unterstützung der Regierung zu verwirklichen, so Lai. Mit der Einrichtung des Sportministeriums und der Umsetzung des Jugendförderfonds sollen Gesundheit, Talententwicklung und internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans gefördert werden. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 122,98 Punkte gestiegen, was 0,53% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.148,08. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 320,32 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 9,73 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute, am Freitag, den 17. Januar 2025, ist es entlang der gesamten Westküste und in Zentral-Taiwan sonnig. An der Ostküste und in Taipeh ist es leicht bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad. Morgen, am Samstag, den 18. Januar 2025, wird in und um Taipeh Sonnenschein erwartet. An der Ostküste und im Süden soll es leicht bis stark bewölkt werden. Es werden Temperaturen zwischen 12 und 22 Grad erwartet. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 17. Januar 2025 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten.
Da 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 ma ha o ni.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 17. Januar 2025. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chubby Hui
und Eva Trindl. Wir möchten natürlich auch heute wieder auf Post eingehen und Fragen beantworten. Heinz Haring hat geschrieben, er wünscht uns auch ein gutes neues Jahr und hat einen Empfangsbericht vom 1. Januar geschickt. Unter anderem Wirtschaftsmagazin Teilnahme Taiwans an Innovationssummit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und weiteres mehr in Ihrem wiederum interessanten Programm, schreibt er. Herzlichen Dank. Paul Gager hat geschrieben, werte Redaktion, man glaubt es kaum, bester Empfang am 31. Dezember auf 5900 Kilohertz ist noch immer ein empfangstechnisches Auf und Ab. So war die deutschsprachige RTI-Sendung am Tag zuvor, am Montag zum Beispiel hier überhaupt nicht zu hören, nur Rauschen auf 5900 Kilohertz. Aber aus Erfahrung klug weiß ich, dass im fortgeschrittenen Jänner dann der analoge Kurzwellenempfang aus Bulgarien hierzulande immer besser wird. Mit Vorfreude, Paul Gager. Und er hat am 1.1. ein RTI-Kuvert aus dem Briefpostkasten gefischt. Inhalt eine sehr schöne How I Met RTI. Karte. Ja, Westerkamp hat geschrieben, er hat Leben in Taiwan gehört, unter anderem mit dem Rad durch Taiwan. Einfach zu mietende Räder, aber wenig Radwege in der Stadt, gut erreichbar, zum Beispiel zum Strand. Frank Dombrowski hat geschrieben, die Sendung am 1. Januar war leicht verrauscht zu Empfang, nur durch Nachjustieren der Antenne war ein Empfang möglich. Und das ist sein erster Empfangsbericht im Jahr 2025.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, wir haben auch schon viele Empfangsberichte für unsere Sendungen im Januar bekommen. Und vielleicht sind Sie auch schon gespannt auf die neue QSL-Kartenserie. Und das sind Motive aus Taiwans Bergwelt. Wir hoffen, dass Ihnen die neuen QSL-Karten gefallen. Auch Joachim Thiel hat uns gleich am 1. Januar einen Empfangsbericht geschickt. Er schreibt euch allen erst einmal alles Gute im neuen Jahr 2025. Hier nun gleich der erste Bericht für Januar 2025. Herzlichen Dank. Werner Schubert hat uns einen Empfangsbericht geschickt und er schreibt, er hat zu Silvester gemerkt, dass von der großen Zeit der Kurzwelle nicht mehr viel geblieben ist. Irgendwie schade, schreibt er. In unseren Medien verfolge ich natürlich auch, was sich um eure und auf eurer Insel so tut. Vielen Dank für den Empfangsbericht und für die Mail. Bernd Seiser hat uns auch noch viele Empfangsberichte geschickt für den ganzen Dezember. Und zwar hat er eigentlich immer recht guten Empfang. Herzlichen Dank. Tanino Marabello hat geschrieben aus Italien. Frohes neues Jahr 2025. Meine Unterstützung für den Sender wird durch das Hören auf Kurzwelle 5900 Kilohertz, Link zur Seite und dem RTI-YouTube-Kanal fortgesetzt. Ein sehr herzliches Grußwort auch an die Moderatorinnen der Sendung Briefkasten. Herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Siddhartha Bhattacharya hat geschrieben einen Empfangsbericht und er hat eine Frage, nämlich wie beliebt sind eigentlich Fernsehserien in Taiwan? Wie beliebt sind Fernsehserien? Bihui, guckst du gerne Fernsehserien?
Ja, sehr beliebt. Ja, seit einigen Jahren auch unter jüngere Leute, zum Beispiel meine Tochter. Allerdings, die sehen die Serien nicht so wie ich, also wirklich jeden Tag auf der bestimmten Zeit vor der Fernseher sitzen. Die gucken ja, was weiß ich, in einer Nacht oder in 24 Stunden alle Teile auf einmal zu Ende sehen.
Ja, viele das, jüngere Leute, die bingen dann das einfach, ne, und gucken nicht jetzt jeden Tag ein Teil oder jede Woche ein Teil.
Genau. Und vor allen Dingen, wenn in Medien es bekannt gegeben hatte, welche Serien jetzt gerade auf den Markt gekommen und beliebt ist, dann alle gucken rein. Und das heißt auf Chinesisch 追剧, das heißt 追s nachrennen und 剧 ist Tragödie oder
so eine Serie.
Serien, also, ja. Also Serien nachlaufen oder rennen.
Und ich kann mich erinnern, als ich nach Taiwan kam, da war gerade eine Fernsehserie, das war vor 30 Jahren oder so, sehr, sehr ja beliebt. Die kam immer sonntags abends und da haben auch immer alle geguckt und dann sich drüber unterhalten, was denn da jetzt geschehen ist und so weiter. Qing Qing, He Bian Zao hieß diese Serie.
Das schon wenige. Aber an Qing Qing kann ich mich daran erinnern.
Was ist Qing Qing?
Qing Qing war die erste von Taiwan selbst hergestellte Fernsehserie. Und diese Serie wurde in den 1960, 70 Jahren oder sogar 80 Jahren ausgestrahlt. Ja, und spielt auch ungefähr zu dieser Zeit.
Und ja, was ging's da? Liebesdrama, ne?
Nein, eigentlich keine Liebesdrama, sondern Qing Qing war so eine junge Frau, sehr hübsche junge Frau und arme Frau und sie suchte nach ihrer Mutter.
Also ein ähnliches Thema wie die Serie, von der ich sprach, als ich kam, in den 90er Jahren dann.
Ja, ungefähr so, ja. Ja, weil das handelt sich um die erste Fernsehserie überhaupt in Taiwan. Und daher, ja, ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern. Wenn die Zeit kommt, dann alle gingen nach Hause.
Und so Straßenfeger nennt man das dann.
Ne? Ja, genau.
Genau. Weil zu der Zeit gab es ja kein Internet, da konnte man das nicht streamen dann oder dann im Internet sehen, dann später noch.
Und gab es auch nicht so viele Unterhaltungsprogramme überhaupt.
Sondern nur drei.
Drei Fernsehsender und es gab damals sehr viele Radiostationen. Genau. Man hörte den ganzen Tag eigentlich nur Musik, ja.
Und es gibt dann auch so historische Serien, da, ja, über, weiß nicht, Qing-Dynastie, Liebesgeschichten oder irgendwelche von früher so und diese Usu-Serien, also diese
Kung-Fu-Serien
und so. Ich weiß nicht, ob die noch beliebt sind. Und dann gab's, also japanische Serien waren eine Zeit lang wohl ganz oben auf der Liste und jetzt ist wahrscheinlich die koreanischen, ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen diese historische Serien oder Kung-Fu-Serien, da haben die Chinesen wirklich sehr, sehr schön gedreht. Und das kostet natürlich...
Sehr aufwendig auch, ne?
Ja, genau. Sehr viel Menschen, Arbeitsaufwand ist groß und deswegen... Und vor allen Dingen, die haben wirklich genug Historiker und die haben wirklich danach geforscht und das war wirklich sehr schön. Also jetzt kurz gesagt, was ganz populäre, neue, aktuelle oder mit viel Fantasie, da kommen alle aus Südkorea und historische oder Kung-Fu dann aus China und Taiwan produziert natürlich auch unsere eigene Ouxiang-Ju. Heißt ja das Idol-Serien. Ja, die Idols, die gerade in Taiwan sehr beliebt sind und so. Ja, also ich würde sagen, wenn man so grob das verteilen kann, dann drei Hauptquellen.
Und Siddhartha Bhattacharya fragt noch, ob in Taiwan der Weltfernsehtag am 21. November begangen wird. Eigentlich nicht, ne?
Also nein, es ist mir nicht bekannt. Nicht.
Und ob es von der Regierung kontrolliertes Fernsehen gibt, also Staatsfernsehen, eigentlich nicht wirklich Staatsfernsehen. Es gibt Privatfernsehen und öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und politische Parteien dürfen ja keine Medien, Fernsehsender, Radiosender und so weiter betreiben. Früher ging das noch, jetzt nicht mehr. Ganz früher gab es drei Fernsehsender. Eine war
von der Partei Kuomintang, einen von der Militär und einen von der Regierung.
Genau. Aber jetzt sind die entweder öffentlich-rechtlich oder privat eigentlich.
Genau. Manche für das grüne Lager und manche für das blaue Lager.
Klaus Irgang hat geschrieben, er bezieht sich auf Nachrichten auf der RTI-Seite. Verfassungsgericht erklärt Gesetzesänderungen zur Kontrolle der Exekutive größtenteils für verfassungswidrig. widrig. Es gab eine Verfassungsinterpretation, da geht es unter anderem und vor allem auch darum, dass zum Beispiel das Parlament mehr Rechte bekommt, zum Beispiel bei Untersuchungsausschüssen eigene Untersuchungen zu machen und auch Strafen, falls Leute sich nicht dran halten, und auch den Präsidenten zu verpflichten, im Parlament Bericht zu erstatten und auch dann Fragen zu beantworten. Und das wurde zu einem großen Teil als verfassungswidrig erklärt. Was bedeutet das? Ihr habt dazu auch in Schlagzeilen der Woche das analysiert und erklärt, ne?
Ja, genau. Also wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt, und das ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema und kann man schwer in kurzer Zeit alles erklären. Aber da sieht man eigentlich jetzt schon, dass zwischen der Regierungspartei und den oppositionellen Parteien wirklich große Meinungsunterschiede gibt. Und die Opposition hat diese Verfassungsinterpretation bezeichnet als ein Mitte der regierenden Partei. Und diese Anschuldigung war natürlich sehr hart, und daher, das ist schon ein großes Problem. Und zum Beispiel, dann sagen wir noch im Parlament, dass die zwei Lager noch wegen der Haushaltspläne stark gestritten. Auf jeden Fall auf der taiwanischen politischen Bühne herrschte jetzt wirklich viele Uneinigkeiten. Das ist wohl wirklich auch nicht gut für die weitere Entwicklung Taiwans auf der politischen Szene.
Aber an eine Verfassungsinterpretation, an eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, an eine Interpretation muss sich auch das Parlament halten, müssen sich eigentlich alle halten. Ne?
Ja, weil Taiwan ein Rechtsstaat ist und jede Seite soll natürlich an die Verfassungsinterpretation festhalten. Allerdings, wenn man jetzt die Gerechtigkeit des Verfassungsgerichts in Frage stellt, das ist natürlich eine große Herausforderung von der Opposition. Die haben die Verfassungsgerichte vorgeworfen oder die haben angezweifelt, weil die meisten oder fast alle Verfassungsrichter von der DPP-Regierung nominiert wurde, und die sind, so denken die, natürlich eher an der Seite von DPP und haben deswegen so interpretiert. Auf jeden Fall, wenn man so viele politische Entscheidungen immer einfrieren, dann wird die Demokratie auch auf viele Probleme stoßen.
Ja, es ist aber auch ganz interessant, weil man sieht den Trend eigentlich auch in anderen Ländern, dass zwei Parteien oder gegensätzliche Lager sich streiten, dass dann einer an das Verfassungsgericht geht.
Wenden sich an Verfassungsgericht. Aber wenn man diesem Verfassungsgericht von vornherein nicht vertrauen, dann gibt's Probleme, ne? Also Demokratie, das heißt, man sollte natürlich an dieser Entscheidung festhalten.
Dann haben wir eine E-Mail erhalten von Manfred Korn. Die ist schon vor einiger Zeit eingegangen, aber wir möchten trotzdem noch darauf eingehen. Es geht um Rothenburg, auch ein beliebtes Ausflugsziel von Reisenden aus Asien. Manfred Korn hat geschrieben: Ich war in Rothenburg, das ja besonders in Asien bekannt sein muss. Das Besondere ist, dass an der Stadtmauer Namen von Leuten zu finden sind, die eine Spende gegeben haben. Es sind sehr viele Japaner darunter, aber ich habe auch Namen aus Taiwan gefunden. Im Anhang sind Beispiele. Wie ist das mit der Bekanntheit von Rothenburg in Taiwan? Die Stadt ist typisch für Deutschland, das stimmt schon, wie ihr im Anhang sehen könnt. Wein gibt es in bauchigen Flaschen, die Boxbeutel genannt werden. Es gibt eine Weihnachtsschmuckausstellung mitten im Sommer, die bei Besuchern aus Asien sehr beliebt ist, da es dort auch Kuckucksuhren gibt. Wahrscheinlich sind Städte wie Rothenburg das, was in Asien als Deutschland angesehen wird und gerne besucht wird. Jedoch sind ebenfalls viele Besucher aus den USA zu finden. Soweit mein Einblick in das romantische Deutschland. Und er hat uns Fotos angehängt vom ja, typisch deutsch-romantischen Rothenburg. Es stimmt schon. Also Rothenburg ist in vielen Reisen so als schöne, alte deutsche Stadt schon sehr beliebt, ne? Und auch bekannt, oder?
Ja, stimmt schon. Rothenburg ist ein der wenigen Städte, die ich damals besucht hatte vor über 40 Jahren. Also als ich in Deutschland gelandet war und nach ein paar Tage habe ich ja diesen Rothenburg schon besucht und alle Bekannten, die noch in Taiwan waren, haben mir vorgeschlagen, dass ich Rothenburg besuchen sollte. Das war wirklich schon ein Begriff für mich über die Deutschlandaufenthalt. Und daher habe ich ja sehr früh schon Rothenburg besucht. Allerdings in der Zwischenzeit habe ich keine Gelegenheit bekommen, Rothenburg zu besuchen. Und im Mai, als ich meinen Sohn in Stuttgart besuchte, da hat er gefragt, wohin ich gehen möchte oder besuchen möchte. Und da habe ich gesagt, Rothenburg. Dann hat er eine Rothenberg in der Nähe von Stuttgart gefunden. Wir haben statt Rothenburg so einen Rothenberg besucht.
Wahrscheinlich war ihm Rothenburg zu weit und er dachte, genau, na, schauen wir mal, ob die Mama das merkt, dass ich sie zur falschen Stadt geführt habe.
Das klingt nur einfach ganz ähnlich.
Aber Rothenberg war sicher auch ganz schön, oder?
Ja, schon wirklich sehr schön.
Genau, das sind ja diese Plaketten von Spendern in dieser Stadtmauer von Rothenburg und Manfred Korn hat da auch zwei fotografiert.
Oh,
das erste ist ein Reisebüro, ne?
Mhm, genau, genau.
Und das zweite ist nicht auf chinesischen Zeichen, sondern in Umschrift. Liu Chaofa. Das klingt eher wie ein Name, eine Privatperson. Ne?
Aus Taiwan?
Ja, da steht immer drunter Taiwan.
Ah, okay.
Und das erste, das ist also ein Reisebüro. Die führen wahrscheinlich immer ihre Tourgruppen dahin und haben deswegen etwas gespendet für Rothenburg. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser hat geschrieben, besonders gedenken möchte ich heute RTI-Hörerclub Ottenau-Ehrenmitglied Erwin Winter, der gestern vor 80 Jahren geboren wurde und viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender für unseren RTI-Hörerclub Ottenau im Einsatz war. Mein Dank geht auch an Gerard Kopal und Herbert Jörger, die nach Erwins Tod seine Nachfolge angetreten haben und mich vorbildlich unterstützen. Geburtstagsglückwünsche gehen heute an Philipp Lindner in Gera, Hildegard Rieger in Gaggenau, Rainer Selle in Halle an der Saale, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Clara Winkler aus Schmitten, Renate Heine-Pietschmann in Erfurt und Silvia Pries in Lorsch.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 17. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chobi Hui. Si va puro, un día más de alegría.